Ist das richtig?
Nee, das ist falsch.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pivo und Klobasa, dem Podcast über tschechischen Fußball. Heute geht es mal ein bisschen erweitert ums Thema Fußball, denn wir haben einen interessanten Interviewgast aus Deutschland eingeladen, nämlich Khaled Naha. Hallo nach Köln.
Ich grüße euch, hallo.
Und mit mir am Mikrofon ist natürlich wieder Frank.
Hallo, grüßt euch.
Genau, herzlich willkommen bei uns. Gleich mal die Frage an dich, welche Verbindung hast du zu Tschechien und tschechischem Fußball?
Ja, also die ist relativ gering, leider muss ich sagen. Es gab mal einen Fußballer in Köln, das war Miroslav Baranek. Der hatte jetzt nicht die beste Zeit seiner Karriere, glaube ich, in Köln, aber so in zwei sehr schwierigen Jahren der Clubgeschichte war er dann doch einigermaßen Stammspieler, so von 2000 bis 2002, glaube ich, nach dem Aufstieg. Unter Ewald Lien war er aber auch Teil des Abstiegs 2002. Es gibt auch aktuell einen Spieler aus Tschechien in Köln, der heißt Thomas Ostrak. Ansonsten gibt es da relativ wenig Berührungspunkte, muss ich sagen. Es gibt einen slowakischen Verein, gegen den der FC mal gespielt hat in den 80ern. Das ist Plastika Nitra. Da weiß ich gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt, den Club.
Also in Nitra gibt es auf jeden Fall noch einen Fußballverein, aber Plastika Nitra sagt mir jetzt nichts. Aber findet man sicher raus, ob es den noch gibt. Aber ganz spannend, wie wir uns kennengelernt haben, vor 2 Jahren hattest du einen Text geschrieben. Da ging es auch teilweise um Slovan Liberec und die TSG Hoffenheim. Kannst du dich noch daran erinnern?
Dunkel. Ich weiß, dass es irgendwie um die Corona-Regularien ging, die ich damals in einer großen, intensiven Recherchearbeit immer wieder verfolgt habe. Und ich erinnere mich daran, dass Liberec da Probleme hatte und eine Jugendmannschaft, glaube ich, aufstellen musste. Und antreten sollte trotz der hohen Zahl Infektionen, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie so war das, ne?
Genau so war das. Also da wurde dann die B und die B-Mannschaft und die A-Jugend geschickt, die dann natürlich 5-0 unterlag bei der TSG, was noch ein gutes Ergebnis war. Und in den nächsten Tagen waren auch einige Spieler von Hoffenheim positiv, was jetzt auch nicht so verwunderlich war.
Ja, das war die noch ganz wilde Zeit in der Pandemie zu Beginn, als wir alle nicht wussten, was da genau passiert und welche Infektionsgefahren auf den dann doch stattfindenden Spielen lauern. Das könnte sowas gewesen sein. Genau wissen tun wir es natürlich nicht. Ne?
Auf jeden Fall. Aber eine Sache, die muss ich dir leider zu Beginn vorhalten. Wir sind ja in dieser Groundhopping-App befreundet. Ich habe gesehen, du hast noch nicht ein Spiel in Tschechien besucht. Wie kann das sein?
Es ist, keine Ahnung, immer sehr, sehr nord- und westwärts beim Hoppen orientiert gewesen. In meiner kurzen und schwachen Groundhopping-Karriere habe ich vor allem England und Schottland besucht. Der Rest war so ein bisschen Billig-Hopperei im Urlaub mitnehmen. Ich sehe ja, von dir kriege ich quasi täglich eine Meldung. Du bist ja jeden Tag irgendwo. Also eine Familie scheinst du nicht zu haben, oder?
Also ich gehe auch die kleinsten Sportplätze, ja.
Ja, und das ist auf jeden Fall offen. Also es kann natürlich nicht sein, dass ein Nachbarland Deutschlands noch komplett unbesucht ist. Da gebe ich dir völlig recht. Ich war zwar in Prag vor ein paar Jahren mal, aber da habe ich es auch nicht gebacken bekommen, zum Spiel zu gehen. Die Gelegenheit wäre vielleicht das Finale der Conference League 2023, wenn der FC sich damit bis ganz vorne durchgeschlagen haben sollte, werde ich auf jeden Fall zumindest vor der Tür stehen, wenn das Endspiel in Prag stattfindet.
Ja, das oder wir laden dich mal nach Liberec oder nach Prag zum Fußballspiel ein.
Das machen wir mal bestimmt.
Das klingt nochmal sehr gut.
Aber lass uns doch mal die Auslosung abwarten. Ne? Oft regelt so eine Auslosung dann auch gerne mal die Dinge für uns. Ne? Und dann kommt was zustande vielleicht.
Also der FC in der tschechischen Hauptstadt, das wäre natürlich schon ein großartiges Spiel. Vor allem
auch
in der tschechischen
zweimal.
Mannschaft. Gut, gut. Verhalte ich mir im Hinterkopf. So, jetzt erstmal grundsätzlich. Die Leute kennen dich vielleicht nicht. Was machst du beruflich? Jetzt haben wir über den FC gequatscht, über tschechischen Fußball, aber wie kommt es überhaupt, dass du dich so gut auskennst mit Fußball allgemein?
Also ob ich mich wirklich mit Fußball so gut auskenne, weiß ich gar nicht mal. Ich habe ein sehr historisches Gedächtnis. Ich kann mir viel merken, was ich als Jugendlicher erlebt habe oder auch was ich vorher auf Video mal gesehen habe. Was letzte Woche passiert ist, weiß ich dagegen nicht so gut. Bei der Arbeit, also ich bin Journalist, arbeite für die Sportschau und den Deutschlandfunk. Beim Deutschlandfunk arbeite ich für den Sport und für die Nachrichten. Da habe ich mich eigentlich weitgehend eher auf sportpolitische Zusammenhänge eingestellt, die ich fast öfter als das Spiel begleite, also sportpolitisch oder was Beschlüsse für Zusammenhänge haben könnten, welche Interessenvertretungen dahinter stecken, welche Folgen das hat, finanziell, sportpolitisch. Sowas kriegt mich im Moment fast sogar ein bisschen mehr als das eigentliche Spiel, auch wenn ich noch sehr oft zum Fußball gehe, gerade hier in Köln.
Was glaubst du, woher kommt das, dass du dich mehr für die Hintergründe interessierst?
Also ganz ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, in unserer Branche Sportjournalismus habe ich so ein bisschen für mich festgestellt, dass viele von uns, sag ich mal, nicht auf Expertenlevel sind, was den Sport angeht. Also ich in meinem Leben, ich habe 10, 20 Spiele 11 gegen 11 gemacht. Was will ich irgendeinem Bundesliga-Trainer Neues erzählen oder in einer ernsthaften Diskussion ihn stellen, warum jetzt ein Linksverteidiger schlecht oder gut gewesen ist? Im Zweifel weiß ich das vielleicht auch gar nicht so und kann das vielleicht gar nicht so gut beurteilen. Es gibt in der Branche absolute Taktik- und Fußballexperten, unbestritten. Aber ich glaube, ich gehöre nicht so richtig dazu und ich kann ein Spiel natürlich schon einschätzen, völlig blöde in der Hinsicht bin ich jetzt auch nicht. Ich gucke ja auch viel Fußball und die offensichtlichen Dinge, die sehe ich natürlich auch. Aber die ganz, ganz taffen taktischen Kniffe, ich glaube, da gibt es Leute, die das besser können und ich glaube, was ich halt besser kann, ist Zusammenhänge in der strukturellen, in der sportpolitischen, in der finanziellen Schiene des Fußballs. Ich glaube, dass ich da eher meine Stärken habe, beruflich.
Genau. Und genau aus dem Grund bist du ja auch viel bei Kongressen bei der UEFA oder von den großen Verbänden, habe ich mitbekommen.
Ja, tatsächlich war das mein erster jetzt bei der UEFA, weil die ganze Schiene ging erst so langsam bei mir los, so vor 4, 5 Jahren. Und als das so gerade ins Rollen kam, dass man da mehr macht beruflich, kam halt die Corona-Krise. Das war in dem Bereich aber manchmal gar nicht so schlecht, weil plötzlich die ganzen Pressekonferenzen alle online stattfanden. Und ohne einen großen Reiseaufwand konnte man sich halt stets überall reinschalten. Also diese Online-Pressekonferenzen haben natürlich Vor- und Nachteile. Bei den großen Veranstaltungen bekommt man im besten Fall die Gelegenheit zu einer Frage. So. Und wenn so eine Veranstaltung dann endet, dann kann man nochmal zum Podium laufen und nochmal versuchen, ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen, können Sie nochmal kurz stehen bleiben oder so weiter. Das geht am Computer nicht. Wenn da jemand auf den roten Knopf drückt, ist das halt beendet. Das hat halt Vor- und Nachteile. Ne? Dafür muss man halt nicht hinfahren, kann viel mehr Termine wahrnehmen, bekommt auch viel mehr mit, was da gesprochen wird, was in vielen Medien dann gar nicht berichtet wird, weil es vielleicht vordergründig nicht als so wichtig erachtet wird, aber die spannenden Dinge in dieser Hinsicht stecken halt sehr oft in den kleinsten Details und da muss man halt manchmal einfach ein bisschen genauer hinhören und dann steckt da auch ganz viel drin immer.
Aber dann hat sich ja die Corona-Pandemie etwas beruhigt oder der Umgang damit war anders und im Mai fand dieser UEFA-Kongress in Wien statt. Bei dem war es dann auch vor Ort dabei, habe ich gehört.
Ja, das war meine erste Veranstaltung dieser Art. Das war auch sehr spannend. Ich stand da in kurzen Hosen im Ritz-Hotel in Wien und habe dann da in der Lobby mich da mit der ganz großen Funktionärsprominenz des europäischen Fußballs konfrontiert gesehen. Da hätte man mit jedem 2 Stunden verbringen können. Das waren alles sehr spannende Gesprächspartner und man musste sich im Grunde in aller Eile entscheiden, bei wem man eine kurze Vorstellungsrunde hinkriegt. Aber insgesamt war das sehr erhellend. Ein paar Kontakte, ein bisschen was ausdiskutieren und zu der Champions League und Europa League und der Conference League, wie das ab 2024 aussieht, das wurde da haarklein erklärt und aus erster Hand. Das hat schon Spaß gemacht.
Darüber können wir gleich noch reden, aber Frank, bitte.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich genau der Grund, weshalb wir uns treffen. Aber ich habe da jetzt mitgekriegt, du hast noch eine Zwischenfrage, bevor wir da zum Eigentlichen kommen.
Mich würde noch mehr interessieren, wie das so abläuft. Du hast ja gesagt, du standst da in kurzen Hosen im Ritz-Hotel. Wie läuft diese Veranstaltung ab? Also in was für Räume kommt man da rein? Mit wem redet man da? Was gibt es da für Vorträge?
Ja gut, der Kongress an sich ist erstmal eine relativ dröge Veranstaltung, ist eine große Kongresshalle und da wird dann wie bei einer Mitgliederversammlung im Grunde gibt es eine Totenehrung, dann wird das Protokoll vom letzten Mal verabschiedet und so weiter und so fort. Wenn es gut läuft, hat man ein paar schöne Wahlen, die vielleicht interessant sein könnten, neue Mitglieder im Exekutivkomitee oder sogar ein UEFA-Präsident, wie er ja im nächsten Jahr gewählt, / wiedergewählt wird. Und das Spannende war der Tag vor dem Kongress, weil dort war es halt möglich, in unverbindlicher Atmosphäre mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen man sonst auch nach 10 E-Mails und 10 Telefonaten nicht in Kontakt kommt und so. Also die konnte man halt auf der Straße dann ansprechen und oder in der Lobby ansprechen und sich zumindest direkt ein Nein abholen oder auch dann zumindest die 2, 3 Fragen stellen, die vielleicht mal möglich sind, die dann auch meistens im Hintergrund bleiben. Das ist dann nichts, was dann vor der Kamera läuft oder was man halt im Blog stehen hat, aber zumindest hat man sich mal vorgestellt, ins Gedächtnis gebracht und dann kommt vielleicht ein besserer Kontakt zustande. Das ist immer ganz interessant an dem Tag vor dem Kongress dann gewesen, in dem Fall. Und an dem Abend war ja noch die Exekutivkomiteesitzung, beziehungsweise an dem Nachmittag. Und das Exekutivkomitee ist ja eigentlich das entscheidende Gremium immer, das immer die Entscheidungen trifft. Da sind dann halt alle anwesend gewesen, durch den Kongress auch. Und so konnte man dann über die Entscheidungen zur Reform der Europapokalwettbewerbe, ja, das auch ein bisschen besser nachfragen und Erklärungen einfordern darüber.
Da habe ich auch gleich noch eine Frage. Du sagst, man kann auch mal privat mit den Leuten reden und die Antworten bleiben dann im Hintergrund. Erbitten die sich das dann direkt so nach dem Motto, das bleibt privat, oder sprechen die offen? Oder sagen die, ja, wir haben nichts zu verbergen?
Ja, ich war mit einem Kamerateam da, aber das wird dann natürlich vorher verabredet, dass man vor der Kamera etwas sagt. Und natürlich gibt es dann, wenn jemand vor der Kamera ist, dann sagt er, jetzt möchte ich Ihnen gerne etwas erzählen, was für den Hintergrund ist. Das, ja, das erbitten sich manche, ist ja auch erstmal okay, Hintergrundinformationen zu geben, zu platzieren oder auch zu bekommen, weil die helfen natürlich ungemein weiter. Und man muss es halt nur einordnen können und verstehen, warum einem das jemand sagt. Das ist dann mein Job. Also da finden ganz viele Hintergrundgespräche statt, über die man natürlich nicht spricht.
Das kenne ich auch so aus dem journalistischen Alltag. Ich habe ja auch schon für eine Presseagentur gearbeitet und da gibt es dann auch teilweise Gespräche, wo es ja schon von vornherein heißt, ich erzähle das jetzt, aber wenn du das veröffentlichst so 1:1, dann hast du ein ganz anderes Problem. Ist vielleicht nicht immer so,
ja, in der Härte, aber... Problem, das würde ich jetzt nicht sagen, ne? Aber man muss klar sein, welches Format jetzt gilt, ne? 1, 2 oder 3, ne? Das muss halt dann verabredet sein. Ja. Aber das passt meistens.
Und wenn das dann funktioniert, bekommt man beim nächsten Mal vielleicht noch mehr Informationen für den Hintergrund, wo man sich dann noch, ja, besser auskennt.
Es ist ein Balanceakt, ne? Inwieweit man sich dann auch dem hingibt immer. Ne? Also es kann ja auch, wenn jemand einen dann immer, sag ich mal, füttert, dann entsteht auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Ne? Also man muss immer aufpassen, wo man da Grenzen zieht und wo nicht und so. Es ist immer, das muss jeder dann für sich austarieren in dem Beruf.
Auf jeden Fall. Und der Kernpunkt dieser ganzen Konferenz war neben Russland-Ukraine ja auch die neuen Reformen für die Champions League, was eigentlich so der Hauptpunkt des Gesprächs heute sein soll.
Worum genau, ging es also, da genau? Ja, der Kongress hatte damit ja gar nichts zu tun. Ne? Wie gesagt, solche Entscheidungen trifft das Exekutivkomitee. Also man muss ja bei der Struktur der UEFA immer dran denken, der Kongress ist sehr wichtig, er ist das höchste Organ, aber er wählt im Grunde die Leute, die Entscheidungen treffen. So, und die gewählten Vertreter im Exekutivkomitee, aus Tschechien ist, glaube ich, niemand dabei zurzeit, aus Deutschland ist es noch Rainer Koch, der ersetzt werden soll, wenn das denn alles klappt, durch Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund. Ja. Das wäre dann im nächsten Jahr. Und das Exekutivkomitee hat diese Beschlüsse dann gefasst zu der Reform der Europacup-Wettbewerbe.
Und was wird da jetzt anders zu dem, was wir jetzt kennen?
Man muss das im Grunde ganz vorne anfangen. Diese ganzen Beschlüsse waren ja schon 2021 gefasst gewesen. Und diese Beschlüsse von 2021, die standen jetzt aber wieder zur Diskussion, weil dann doch Unzufriedenheit mit einigen Details herrschte. Man muss vielleicht erstmal drüber nachdenken, was für Interessenvertreter gibt es in diesem Prozess? Es gibt verschiedene Interessenvertreter, die man sich dabei genau angucken muss in diesem Prozess. Es gibt die Clubs, vorrangig vertreten durch die ECA, seit jeher die Lobby der großen Clubs natürlich. Es gibt die UEFA, die auf der einen Seite ein Verband ist, aber auf der anderen Seite auch ein hochkommerzieller Organisator dieser Wettbewerbe. Die treiben ja viel Geld ein bei den Fernsehanstalten. Und es gibt die Ligen, die auf den ersten Blick erstmal nichts damit zu tun haben, aber auf den zweiten Blick natürlich schon sehr betroffen sind, weil sie müssen ihre Termine ausrichten nach den Champions League und Europa League und Conference League Terminen. Sie müssen damit leben, dass einige in ihrem Wettbewerb immer reicher werden und die anderen immer weiter abgehängt werden. Und deswegen geht die Ligen das sehr wohl eine Menge an, was da passiert. Die Spieler darf man nicht vergessen, deren Belastung höher werden kann durch mehr Spiele. Und auch erstmals berücksichtigt worden, man glaubt es kaum, die Fans. Ne? Football Supporters Europe hat erstmals mit am Tisch gesessen bei der Entscheidung dieser Reform und versucht, ich sage mal, das Schlimmste zu verhindern.
Ist das gelungen?
Jein. Wenn man sieht, von wo wir hergekommen sind, ist es wahrscheinlich gelungen. Das, was rausgekommen ist, ist ja das, was es ist, ein Kompromiss. Ne? Wenn man ganz vorne anfängt, 2019 war zum ersten Mal die Reform für 2024 im Gespräch. Andrea Agnelli, ihr erinnert euch, Präsident von Juventus Turin, war früher der ECA-Chef und der wollte im Grunde eine Pyramide schaffen, bei der die Champions League ganz oben ist weiterhin, darunter die Europa League, darunter die Conference League, Auf- und Abstieg, wären aber zwischen diesen drei Wettbewerben abgelaufen. Und es hätte nur noch 4 Plätze als Qualifikation über die nationalen Ligen gegeben. Die deutsche Bundesliga wäre zu einer Verbandsliga Deutschland abgewertet worden, habe ich das immer genannt, dieses Prinzip. Das war für die nationalen Ligen die größtmögliche Katastrophe und das galt es zuvorderst abzuwenden. Und das ist dann gelungen, zunächst mit dem Kompromiss, der 2021 gefasst wurde. Der Kompromiss 2021 hatte den Schönheitsfehler, dass am Abend zuvor 12 Clubs gesagt haben, wir gründen die Super League. Und diese ganze Explosion hat dann diese Reform erstmal beiseite geschoben. Und im Laufe des Jahres danach, also von April 2021 bis jetzt zum Mai 2022, wurde daran wieder rumverhandelt und rumgedoktert an mehreren Details, die aber ganz entscheidend sind.
Und worüber reden wir da genau?
Also man muss da vor allem sich 3 Details angucken. Das erste ist der Modus. Alle 3 Wettbewerbe bekommen jetzt einen neuen Modus, nämlich das sogenannte Schweizer Modell. Warum kommt dieses Schweizer Modell? Es ist so, dass die Gruppenphase über die Jahre ziemlich langweilig geworden ist. Wenn ihr euch eine Gruppe vorstellt, sagen wir mal Real Madrid, Inter Mailand, FC Porto, Slavia Prag, dann ist eigentlich vorher schon fast klar, Entschuldigung, an Slavia Prag, wer Erster, wer Zweiter, wer Dritter und wer Vierter wird. In vielen dieser Gruppen kommen dann Spiele zustande, die gehen 5:0, 6:0, 7:0 aus, alles ist klar. Das interessiert aber auf Dauer keinen Menschen mehr. Und weil das so langweilig geworden ist in der Gruppenphase, die außerdem die sportliche Integrität zu einem Problem werden lässt. Ne? Also an letzten Spieltagen hat man das ja oft gesehen, dass Gelbsperren abgesessen worden sind oder dass B-Mannschaften aufgestellt werden. Oder im schlimmsten Fall wären solche Spiele sogar manipulationsfähig. Und das wollte man auch aus dem Weg räumen. Und dieses Schweizer Modell soll dem halt Abhilfe schaffen. Was passiert da jetzt? Es gibt eine Gesamtliga. 36 statt bisher 32 Teams in der Champions League, auch in den anderen beiden Wettbewerben sollen es auch 36 werden, spielen dann jeder 8 Spiele. Du kriegst dann 8 verschiedene Gegner zugelost, je nach Stärke aus einem Lostopf. Also du spielst nicht gegen alle 35 anderen, sondern gegen 8. Und damit jeder ungefähr gleich starke Gegner hat, kommen die aus diesen Lostöpfen. Und aus der Gesamttabelle heraus entsteht dann so ein Bracket, wie im Tennis. Dann hat der Erste die beste Position und der Zweite logischerweise die zweitbeste. Und die ersten 8 gehen dann ins Achtelfinale und die Plätze 9 bis 24 spielen noch eine K.O.-Runde um die anderen 8 Plätze in der K.O.-Runde, also im Achtelfinale. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden.
Ja. Um das vielleicht mal kurz aufzudröseln für die Zuhörer, Mannschaften wie Slavia Prag würden dann gegen Mannschaften aus dem unteren Viertel spielen, wenn man die jetzt mal als unteres Viertel rechnen, FC Porto, wenn man den als unteres Drittel rechnen würde, aus unserem Gruppenbeispiel, was du gerade gebracht hast, würden dann gegen das untere Drittel spielen und so weiter. Ist das richtig?
Nee, das ist falsch. Also es ist so, auch Slavia Prag bekommt 2 Gegner aus Lostopf 1, 2 aus Lostopf 2, 2 weitere Gegner aus Lostopf 3 und nochmal 2 aus Lostopf 4. Jeder bekommt 8 Gegner, die alle einer Kategorie angehören, aus den Lostöpfen.
Okay, ja, verstehe.
So.
Aber das kann doch trotzdem richtig unfair werden, weil ja nicht jedes Team aus Lost Top 1 ist gleich stark. Also könnte man da auch eine einfache Gruppe sozusagen in Anführungsstrichen erwischen.
Was keine Verschlechterung zum jetzigen Zustand ist.
Ist richtig, ja.
So, und diese 8 Gegner hat man dann und daraus entsteht eine Gesamttabelle. Und diese Gesamttabelle, wie gesagt, die ersten 8 kommen direkt ins Achtelfinale und die nächsten 16 spielen eine Zwischenrunde um die anderen 8 Plätze im Achtelfinale. Wenn wir jetzt über die Integrität des Wettbewerbs sprechen, dann ist es so, dass man halt nicht sicher im Normalfall auf einem Platz steht und den aussitzen kann, wie es jetzt in der Gruppenphase möglich ist. Ne? Also wenn irgendwie Real Madrid 15 Punkte aus 5 Spielen geholt hat, können sie halt im letzten Spiel die Füße hochlegen. Dieses Problem wird jetzt zumindest kleiner für die meisten Clubs, weil es immer für jemanden darum geht, einen höheren Platz zu erreichen, um in der nächsten Runde einen leichteren Gegner zu bekommen. Also es geht zu jeder Zeit um irgendetwas. Mhm. Das ist der Hintergrund. Ob das so funktioniert, sehen wir dann noch. Das müssen wir mal erstmal in Aktion erleben. Das ist ein weiterer Hintergrund dieses Modus. Also die Geschichte neu erzählen, dass es spannender wird in der Vorrunde und die Integrität des Wettbewerbs ein bisschen verbessern wieder. Die Geschichte neu zu erzählen ist halt besonders wichtig, um TV-Rechte weiterhin für viel Geld verkaufen zu können. Ne? Weil, wie gesagt, wenn Manchester City 8-0 gegen Sporting Lissabon gewinnt, wird es schwer, jemanden in Malaysia dafür zu begeistern auf Dauer. Ne? Also es ist halt der Hintergrund auch dieser Idee. Das zweite Detail ist, bei den Diskussionen um den Kompromiss, das habe ich eben angedeutet, 36 statt 32 Mannschaften. Der Unterschied ist, dass 4 weitere Teams in der Champions League mitspielen. Und das war ganz, ganz heftig umkämpft. Nämlich, weil es darum ging natürlich, wer kriegt diese Plätze. Ein Platz geht in die Qualifikation, also aus der Qualifikation heraus, wird sich ein weiterer nationaler Meister ganz regulär qualifizieren. Das war für die nationalen Ligen beispielsweise wunderbar. Daumen hoch, einverstanden. So. Der nächste ging an den Tabellenfünften der 5-Jahres-Wertung. Das ist zurzeit meistens Frankreich, weil die ersten 4, Spanien, England, Italien und Deutschland, haben jeder 4 feste Plätze in der Gruppenphase. Der nächste Vertreter, also Frankreich, hatte nur 2. Und um diesen Übergang fließender zu machen, sollten die halt 3 kriegen, waren auch alle mit einverstanden. Okay, jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Was passiert mit den 2 weiteren Plätzen? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Den wollte die, also die Verhandlungsposition war dann, dass man es so machen wollte, dass diese 2 Plätze über den 5-Jahres-Koeffizienten für Clubs verteilt werden sollte. Das heißt, wenn beispielsweise in Deutschland Borussia Dortmund nur Tabellenfünfter wird, dann könnten sie trotzdem in der Champions League spielen. Denn man wäre dann so vorgegangen, dass man diesen 5-Jahres-Koeffizienten genommen hätte und dann geschaut hätte, welcher ist der erste Club in dieser 5-Jahres-Tabelle, der nicht qualifiziert ist. Und der hätte dann auf diesem Umweg die Qualifikation erreicht, obwohl er sie in seiner nationalen Liga verpasst hat. Das ist also sozusagen ein Rettungsnetz, wenn Großclubs mal schwächeln. Und diese Idee war natürlich sehr unbeliebt bei den nationalen Ligen, weil die dadurch entwertet sind. Sie wären nicht mehr die alleinige Fahrkarte gewesen in den Europapokal. Die Fanbündnisse waren alle strikt dagegen und es war klar, dass hier einer der Hauptangriffe erfolgt bei den Verhandlungen, weil das ist eigentlich ein Tabu gewesen. Ne? Also die nationalen Ligen da so anzugreifen mit dem 5-Jahres-Koeffizienten. Ist das Prinzip klar geworden?
Ist klar geworden, ja.
Okay, so, und dieses Prinzip ist dann auch von den Ligen und von den Fans erfolgreich verhindert worden. Es ist dann nämlich so gekommen, dass diese 2 Plätze nun über einen, es tut mir leid, all diese Koeffizienten, über einen 1-Jahres-Koeffizienten verteilt werden, und zwar einen für Länder. Das heißt, wenn sagen wir mal, die Niederlande jetzt plötzlich ganz, ganz erfolgreich ist und Ajax, PSV und Alkmaar erreichen ganz, ganz viel kollektiv und die sammeln in einem Jahr viele Punkte, dann können sie einen weiteren Platz in der Champions League dazu verdienen für ihre Liga. Den kriegt aber dann auf jeden Fall der Club, der eigentlich hinter den Champions League-Plätzen gewesen wäre. Das heißt, die Liga bleibt der entscheidende Maßstab dafür, ob jemand dabei ist. Und trotzdem werden diese beiden Plätze so ein bisschen dynamisch verteilt. Das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Aber es ist zumindest eine Verhinderung der vorherigen Prinzipien, die natürlich massiv abgelehnt wurden. In diesem Jahr wäre es tatsächlich so gewesen, dass die Niederlande und England diese zusätzlichen Plätze bekommen hätten. Man muss natürlich aber auch mal klar ansprechen, dass das wieder ein Prinzip ist, das den ganz Großen hilft. Ne? Also die Länder, die viele Clubs dabei haben, also England und Spanien als die stärksten ohnehin und dazu Deutschland, Italien, die werden davon im Normalfall profitieren und diesen weiteren Platz jeweils bekommen. Der wird dann also weiterhin so dynamisch zwischen den Ländern verteilt, aber er bleibt natürlich im Normalfall bei den Großen. Und ja, das zeigt natürlich auch wieder, ne, wo es hingeht. Aber immerhin, der nationale Wettbewerb, die nationale Liga, bleibt der Maßstab, ob jemand sich qualifiziert oder nicht. Und das war das Hauptanliegen der nationalen Ligen und der Fans auch. Ne? Ein zweiter Aspekt ist die Zahl der Spiele gewesen. In einem ursprünglichen Vorschlag, also 2019 war das alles noch viel schlimmer, da glaube, da ging es um 14 zusätzliche Spiele und Spieltage. Der Kompromiss von 2021 sah 10 weitere Spieltage vor, oder insgesamt, Entschuldigung, 10 Spieltage in der Vorrunde vor. Und jetzt sind wir bei 8. Ja, und auch das ist ein Kompromiss. Ne? Also es ist halt, jetzt sind es ja 6, ne? Wir wissen ja, ne? 6 Vorrundenspieltage. Jetzt kommen wir auf 8, die sich aber auf 10 Spieltage verteilen. Ne? Es gibt einen exklusiven Conference League Spieltag jetzt, einen exklusiven Europa League Spieltag. Und aber die Champions League bekommt 8 Spieltage. Also jeder Wettbewerb hat so mal einen eigenen Spieltag. Aber die Champions League ist bei 8. Und das ist aber halt auch wichtig gewesen für die nationalen Ligen, weil man halt auch die Zahl der Spiele so ein bisschen drosseln musste. Warum ist das wichtig? Wenn es zu viele Spiele in der Champions League gibt, dann steigt auch der kommerzielle Wert der Champions League immer weiter. Und wenn der steigt, gibt es zwei Folgen. Zum einen öffnet sich die Schere zwischen Groß und Klein weiter, weil das Geld landet ja im Normalfall bei den großen Clubs. Und die andere Folge ist natürlich, man muss sich überlegen, wenn es darum geht, TV-Rechte zu verkaufen, dann zieht die Champions League mehr Geld an sich auf diesem Weg. Und wenn das passiert, dann müssen ja andere Fernsehanstalten und Streamingdienste möglicherweise woanders sparen. Also, stell dir vor, du bist der Streaming-Anbieter Klobasa TV und du willst jetzt die Champions League zeigen. Und die wollen aber so viel Geld von dir, dass die tschechische Liga, dass du denen nicht mehr so viel zahlen kannst wie vorher. Dann sagst du, ja, tut mir leid, tschechische Liga, ihr kriegt nur noch 100 Millionen statt 200 Millionen von mir, aber die Champions League kriegt 500 Millionen. Und das ist ein großes Problem gewesen und deswegen galt es für die Ligen vor allem, die Zahl der Spiele zu reduzieren, die Zahl der Spieltage zu reduzieren. Das kann man sich auch ganz konkret auch noch bei anderen Sachen angucken, zum Beispiel die nationalen Wettbewerbe, wie die in Frage gestellt werden würden. Wenn es zu viele Termine in Europa gibt, was passiert beispielsweise mit dem englischen Ligapokal? Was passiert mit Pokalwettbewerben, die Rückspiele haben? Was passiert mit nationalen Ligen, die 20 Clubs haben? Was passiert mit Ländern, die eine ausgiebige Winterpause haben? Na, also all diese Dinge stehen ja dadurch in Frage, weil Termine sind bares Geld und sie sind rar gesät. Und dieser Kampf um die Verteilung, der hat da halt richtig stattgefunden.
Da wir uns ja hier mit tschechischem Fußball beschäftigen, du hast ja gerade das schöne Beispiel gebracht, dass dann die nationalen Streaming-Anbieter oder die Streaming-Anbieter überhaupt eher für die Champions League zahlen als für die, in dem Beispiel, tschechische Liga. Was wäre da deine Prognose für kleinere Ligen? Ich glaube, die Tschechen sind so um Platz 16, 17 in der 5-Jahres-Wertung. Wird schwieriger für die, oder?
Ich glaube, da vermischen wir gerade zwei Themen. Also was TV-Geld angeht, das müssen ja, muss der tschechische Verband, die tschechische Liga, das tschechische Fernsehen und seine Zuschauerinnen und Zuschauer dann mit den jeweiligen Anstalten und Streamingdiensten dann im Grunde verabreden. Ne? Also wer wofür wie viel zahlt. Aber die Champions League ist derzeit, es gibt immer so einen 3-Jahres-Rhythmus, in der die Rechte vergeben werden in der Champions League. Im aktuellen 3-Jahres-Rhythmus von 21 bis 24 gibt es 9 Milliarden und ein bisschen für die Wettbewerbe. und ab 2024 hofft man auf 15 Milliarden. So, das ist also die Zielmarke und da wird ein Verteilungskampf stattfinden. Und da geht es halt auch um ein ganz konkretes Problem. Die UEFA ist nämlich Verband, sie reguliert den tschechischen Verband, den deutschen Verband, sie reguliert irgendwie auch die tschechische Liga und gleichzeitig tritt sie in Konkurrenz im Kampf um dieses Geld. Und die Frage, ob die UEFA für alle Zeit auch die Organisatorin dieser Wettbewerbe sein sollte, die wird sich auf Dauer durch diesen Interessenkonflikt stellen. Ob dann ein Alternativmodell so viel erstrebenswerter ist, steht auf einem anderen Blatt, das weiß ich noch nicht. Für Tschechien, was die Reform angeht, ich glaube, für Tschechien ist die aktuelle Reform zur Saison 2021-22 das größere Problem erstmal gewesen. Denn wie du sagst, Tschechien ist 17. in der 5-Jahres-Wertung und das ist so ziemlich genau die Kante, Platz 15, 16, 17, wo es langsam düster aussieht. Denn die Europa League ist für Länder ab Platz 14 regelrecht abgeschlossen worden. Also es gibt keinen Zugang mehr zur Qualifikation zur Europa League, es sei denn, du steigst als Club deines Landes aus der Champions League Quali entsprechend ab. Also Tschechien als 17. aktuell, der Meister aus Tschechien, Slavia Prag, ne? Nee, Viktoria Pilsen, Verzeihung. Viktoria Pilsen als Meister startet in der zweiten Qualifikationsrunde in der Champions League. So, wenn sie da verlieren, dann landen sie in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League und von da geht dann die Falltür auf Richtung Conference League Playoffs. Alle anderen Clubs aus Tschechien, sei es der Pokalsieger oder die beiden weiteren Verfolger aus der Liga, die landen alle in der Conference League Quali, ich möchte jetzt nicht Resterampe sagen, aber der ganz große Fußball ist es halt nicht mehr. Ne? Und das wird noch konkreter, ein paar Plätze weiter drunter, für Griechenland beispielsweise. Griechenland, großes traditionelles Fußballland, kann man glaube ich so sagen, deren Meister startet in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League. Und wenn der Meister da verliert, dann taucht der komplette griechische Fußball für die ganze Saison in der europäischen Drittklassigkeit ab. Keine Champions League, keine Europa League, nur Conference League für alle Vertreter aus Griechenland. Und das gilt auch für Norwegen, für Schweden, für Bulgarien, für Rumänien, für Polen, also hochtraditionelle Länder, wo Fußball eine große Rolle spielt, während halt andere Länder wie Deutschland oder so 4 feste Plätze in der Champions League haben, 2 in der Europa League. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Und das hat die jetzige Reform halt durch die Einführung der Conference League erbracht. Klar, da muss irgendjemand spielen und die Europa League hat ja auch an Qualität gewonnen. Aber es ist halt so, dass da ja einige auf der Strecke bleiben. Ne?
Also die Kleinen verlieren gerade im Moment, die kleineren Länder sozusagen.
Ja, ab einer bestimmten Größe halt. Ne? Es ist schwer halt auch zu wachsen an der Conference League. Und das war eben ich sprach eben von 3 Aspekten. Der dritte Aspekt, das ist halt, noch so ein bisschen unausgesprochen, ist halt die Geldverteilung. Ne? Wenn wir im aktuellen Zyklus 2,7 Milliarden, also ich sagte ja 9 Milliarden und etwas mehr sind drin, ne, in diesem 3-Jahres-Zyklus. Das heißt, ich glaube, ein bisschen mehr als 3 Milliarden Euro werden dementsprechend verteilt und nach Abzug von Kosten und so weiter sind es halt 2,7 Milliarden, die UEFA auf die 3 Wettbewerber verteilt. So, von den 2,7 Milliarden landen 2 Milliarden in der Champions League und alles, was hinterm Komma steht, kriegt dann die Europa League und die Conference League. In der Conference League gibt es für alle Clubs zusammen 235 Millionen Euro. Das klingt nach einer großen Zahl und solche Zahlen sind immer schwer einzuordnen, aber das ist halt sehr, sehr wenig, wenn man das allein durch die Teilnehmer teilt. Da kommt man auf ungefähr 7 Millionen Euro pro Club. Das ist für einen tschechischen Club natürlich mehr als für einen deutschen oder für einen italienischen. Aber wirtschaftlich daran wachsen, um irgendwann wirklich in Konkurrenz zu treten und wirtschaftlich zu wachsen, weiter oben anzugreifen, das geht damit halt nicht. Ne? Und diese Unterschiede sind halt ein Problem. Für diese Unterschiede gibt es Argumente, ja, ne, das ganze Geld schleppen ja die Großen an. Ne? Also in den USA macht keiner den Fernseher, Entschuldigung, für Viktoria Pilsen oder den 1. FC Köln an. Der Fernseher wird eingeschaltet für Manchester City oder für Paris Saint-Germain oder Real Madrid. Und diese Clubs schleppen das Geld also an und sie wollen es halt auch haben. Und man muss festhalten, sie kriegen es.
Aber wenn wir jetzt mal bei Tschechien bleiben, die aktuell 17. sind, Wie sieht es bei denen ab dem Jahr 2024 aus, wenn die neue Reform in Kraft tritt? Gibt es da mehr Plätze oder gibt es weniger Plätze oder bleibt es gleich?
Ja, es gibt dort voraussichtlich eine kleine Verbesserung. Unklar ist bei dem, was uns gezeigt wurde, was mit den Pokalsiegern passiert. Also bis zu welcher Stärke die in der Europa League verbleiben und ab wann es in die Conference League geht. Aus dem ersten Entwurf der sogenannten Access List, das ist eine große Kreuztabelle, in der die UEFA festlegt, wann welches Land wie viele Vertreter in welche Runde entsendet. Da sieht man halt, wenn Tschechien auch dann noch 17. sein sollte, dass der Tabellenzweite tatsächlich in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League wieder spielen darf.
Großartig.
Das wäre eine kleine Verbesserung wieder, dass man da zumindest wieder die Tür ein bisschen aufmacht für die Länder unterhalb von Platz 12, 13, 14. Also zurzeit, wie gesagt, sind es die ersten 14. Eigentlich sind es sogar nur die ersten 12. Der Ausschluss, der gegen die russischen Teams verhängt wurde, nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dadurch sind 2 Plätze in der Europa League Qualifikation für die Länder auf den Plätzen 13 und 14 hinzugekommen. Die Länder darunter gehen jetzt aber leer aus und dann könnte es halt, wie gesagt, wenn es so kommt, wie es uns vorgestellt worden ist, dass Tschechien zumindest wieder in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League steht. Ich schaue es noch gerade mal in die Conference League. Da scheint es noch einen Tabellenvierten zu geben, der mitspielt. Wie gesagt, vielleicht kommt sogar noch ein Plätzchen dazu in der Qualifikation. Ob das wirklich so kommt. Mal sehen. Wir müssen halt abwarten, wo die UEFA die Pokalsieger platziert.
Wie ist deine persönliche Meinung zu der Reform? Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, wie es so sein wird oder möglicherweise sein wird. Aber was sagst du persönlich dazu? Bist du ein Befürworter dazu von dieser Reform? Oder hältst du es für Schwachsinn? Oder wünschst du dir vielleicht einen UEFA-Cup zurück?
Also ich glaube, die alten Wettbewerbe sind ein bisschen verklärt. Ich glaube wirklich richtig zurück zum Europacup der Pokalsieger und sowas. Ob das wirklich sinnvoll wäre, ich bezweifle es ehrlich gesagt. Was ich ganz gut finde, oder sagen wir mal besser, eine Sache, der ich eine Chance geben würde, ist auf jeden Fall dieses Prinzip des Modus. Den finde ich eigentlich ganz gut, weil ich war nie ein Freund von Gruppenspielen. Ich fand Gruppenspielen immer fürchterlich, egal ob bei einer WM oder bei einem Europacup-Wettbewerb. Ich habe das immer für nervig empfunden und wollte eigentlich immer lieber K.O.-Spiele haben. Und gleichzeitig hat mir aber immer die Bundesliga Spaß gemacht, das Ligasystem und diese langweiligen letzten Spieltage. Ich glaube, dass dieser neue Modus das Zeug hat, das Problem zumindest zu verkleinern. Man muss es halt mal wirklich in Aktion sehen, aber der Sache bin ich persönlich jetzt bereit, eine Chance zu geben, wo ich sage, das könnte funktionieren. Die Zahl der Spiele finde ich dagegen problematisch. Wir müssen ja auch mal aus Fansicht denken, ne? Du musst halt noch mehr Geld aufbringen, um deinem Team zu folgen. Wir alle kennen Allesfahrer und es ist halt hart, ne? Wenn jetzt noch 2 weitere Spiele und noch eine K.O.-Zwischenrunde dazukommen, um dann nochmal durch Europa zu reisen, noch ein Heimspiel mehr. Also und natürlich auch durch die Wertigkeit gegenüber den Ligen finde ich problematisch, die Zahl der Spiele. Dass dieses Koeffizientenprinzip weg ist, ist gut. Das mit dem Einjahreskoeffizienten jetzt, das ist halt etwas Besseres, aber auch nichts Tolles. Und es sorgt im Extremfall auch dafür, dass wir am letzten Spieltag noch gar nicht wissen, wer wo spielt. Denn es kann ja sein, dass ich beispielsweise im Champions-League-Finale oder im Europa-League-Finale oder auch im Conference-League-Finale, je nachdem, noch was ganz Entscheidendes tut, wodurch sich die Verteilung der Plätze erst ergibt. Ne? Und die finden ja meistens nach dem Saisonende der nationalen Ligen statt. Also es ist das, was es ist. Es ist ein Kompromiss, mit dem wahrscheinlich niemand so richtig zufrieden ist. Es ist am Ende so, dass vieles über das Thema Geld gelöst wird, wie immer. Die Super League ist ja verhindert worden durch viel politischen, sportpolitischen Einfluss und auch durch die Fans, die dagegen protestiert haben. Deren Anteil wollen wir nicht kleinreden. Aber ein Teil ist halt auch das Geld. Ne? Wenn jetzt die UEFA sagt, wir haben jetzt 15 statt 9,5 Milliarden zu verteilen, dann kann sich so ein Club, der vielleicht in der Super League spielen wollte zuerst, sich jetzt nochmal überlegen, tue ich mir nochmal den Stress an mit meinen Fans, mit den Medien, mit meinem nationalen Verband, mit meiner nationalen Liga, oder nehme ich das Geld, was ich da kriegen kann, was nicht mehr weit weg von dem ist, was mir in der Super League versprochen worden ist. Ja. Das ist so ein weicher Riegel, der eingeschoben wurde. Ne? Es gibt auch noch harte Riegel. Ne? Also die Premier League beispielsweise hat ja hohe Strafpunkte in Aussicht gestellt, also zweistellige Punktabzüge in Aussicht gestellt, wenn es nochmal jemand versucht, wie durchsetzbar das dann im Ernstfall wäre, Stichwort Kass, ist dann auch noch in Zweifel zu ziehen, aber zumindest gibt es das. Ne? Also diese weichen und harten Riegel, um das nochmal zu verhindern. Und das ist halt auch, wie bei jeder Reform, ein bisschen Zweck der Übung gewesen wahrscheinlich.
Gut. Also ich kenne mich besser aus bei den Reformen. Frank, was sagst du?
Ja. Tja, viel Theorie.
Viel Theorie,
das
müssen
ist, wir halt sehen. Das ist zwangsläufig so, Freunde. Das ist zwangsläufig so. Es ist halt schwierig und man guckt es also an und denkt so, ja, alles klar, nächstes Thema, finde ich irgendwie langweilig. Aber das, was da passiert ist, das wird den europäischen Fußball auf Jahrzehnte prägen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz entscheidend. Und die nächste entscheidende Frage ist, wie das Geld verteilt wird. Denn wir haben jetzt hier schön auf dem Blatt Papier stehen, wer wann wo spielt. Wir haben überall stehen, wie dieser Modus läuft. Aber die alles entscheidende Frage bei all dem, die ist noch nicht beantwortet. Wer bekommt wie viel von diesen 15 Milliarden, die da in Aussicht stehen? Denn wenn das so weitergeht, das können wir uns ja in jeder Liga ansehen. Ne? Du hast in Deutschland Bayern München, ja okay, aber du hast auch Paris Saint-Germain, du hast jahrelang Juventus Turin gehabt und dann gehst du weiter runter. Roter Stern Belgrad, Olympiakos Piräus, Celtic Glasgow, jahrelang FC Basel, jetzt ein bisschen abgelöst. Aber überall hast du meistens nur ein, zwei, im besten Fall drei Teams, die drum kämpfen können, ne, Meister zu werden. Und der Grund dafür ist halt oft die Kohle aus der UEFA. Da muss man sich nur Deutschland angucken. Die Bayern kriegen 90 Millionen von der DFL im Jahr und Bochum kriegt 35. So, wenn die Bayern die Champions League gewinnen, dann kommen nochmal 120, 130 Millionen obendrauf. Und dann kommt noch Sponsoring, Kartenverkauf, Trikots und so weiter. Diese Unterschiede, die sind so groß und die geschehen so in dieser Größenordnung jedes Jahr in fast jeder nationalen Liga. Und wenn jetzt dieser Geldeinfluss aus der UEFA, aus dem Europacup noch größer wird, kann das die nationalen Ligen in ihrem Gleichgewicht noch weiter beschädigen. Und das gilt halt nicht nur für Deutschland, das gilt halt auch vielleicht für Tschechien oder es war jahrelang in Belarus so. Ne? Das ist jetzt natürlich ein schwieriges Beispiel, aber die haben halt jahrelang Bate Borisov als absoluten Dauermeister gehabt. Ne? Der hat halt in einer Gruppenphase der Europa League mehr eingenommen als der Rest der Liga im ganzen Jahr.
Ja, das ist tatsächlich auch meine Befürchtung, dass die Schere noch weiter auseinander geht. Und das hört ja in der ersten Liga nicht auf. Da brauchen wir ja nochmal in die zweite Liga gucken. Irgendwelche Traditionsvereine, die irgendwann mal den Anschluss verloren haben, sage ich mal, wie jetzt bei uns in Sachsen, Dynamo Dresden. Gut, aktuell dritte Liga, ist ja nochmal ein ganz anderer Fall. Aber es wird meiner Meinung nach auf absehbare Zeit da für solche Vereine keine Chance bestehen, mal wieder irgendwie oben anzuklopfen.
Ja, für ganz oben wird es wahrscheinlich nicht reichen. Also das hat auch Zifferin, also der UEFA-Präsident, ja gesagt in Bezug auf das Financial Fair Play. Ne? Was hier passieren kann, ist, dass wir versuchen können, das Aufgehen der Schere zu verlangsamen. Stoppen wird das niemand. Das ist eine ganz bittere Erkenntnis zurzeit.
Na gut, dass die Erkenntnis offen zugegeben wird, was sich eh schon jeder denkt.
Naja, man könnte ja, also es ist ja immer so, wenn man jemand darüber spricht, ob wir Geld anders gleichmäßiger verteilen wollen. Wir müssen ja nicht gleich das komplette Leistungsprinzip aufheben. Ne? Also ich sage mal, die Ehrenpräsidenten bestimmter Vereine schreien dann gerne vom Sozialismus und sowas. Das ist ja, eigentlich ist es ja total kapitalistisch zu sagen, wir machen durch die Geldverteilung auf Dauer die Bundesliga ein bisschen spannender und sichern damit den Wert dieses Produkts, also der Ast, auf dem wir alle gemeinsam sitzen ja letztendlich, ne? Also als Clubs und so. Aber auf diese Idee kommt im Fußball niemand, weil jeder seinen eigenen Vorteil sucht und seinen eigenen Vorteil suchen muss. Ja, also das ist nun mal leider eine bittere Erkenntnis. Ne? Dynamo Dresden ist auch ein gutes Beispiel dafür. wenn wir über die Super League reden und über die Champions League, wir hatten damals zum Beispiel Einwände gegen diese Vorgänge vom FC St. Pauli und von Darmstadt 98. Und jeder fragt sich, St. Pauli, Darmstadt, was habt ihr mit der Super League zu tun? Was habt ihr mit der Champions League zu tun? Die Antwort lautet eine ganze Menge. Denn wenn immer mehr Geld in die Spitze des Fußballs kommt, hängt diese Spitze den Rest immer weiter ab. Und es wird immer schwieriger, Schnittstellen zu überwinden. Die Schnittstelle zwischen zweiter Bundesliga und Bundesliga muss funktionieren. Wenn du auf Dauer nur so Absteiger hast, wie Greuther Fürth letztes Jahr, dann musst du irgendwann über eine geschlossene Bundesliga nachdenken, weil es einfach sportlich nicht funktioniert, ne? Wenn der Unterschied so groß ist. Und genau dieses Prinzip findet ja auch gerade schon zwischen der zweiten Bundesliga und der dritten Liga statt, ne? Jeder Club, der aus der zweiten Bundesliga absteigt, merkt halt, wie eklatant der Unterschied ist. Und das trifft jetzt auch Dynamo Dresden mit voller Härte. Ne? Also das ist Kaiserslautern, Duisburg, wie viele ehemals große Bundesligisten oder vermeintlich große Bundesligisten haben in der dritten Liga ganz schwere Kämpfe mit ihren eigenen Finanzen geführt. Oft selbst verschuldet, klar, aber natürlich auch mit der vollständig veränderten Einnahmesituation, der großen Unterschiede in der Einnahmesituation verbunden. Ne?
Ja, weil das mit dem Unterschied zwischen den Vereinen sieht man ja in der tschechischen Liga auch allein in der ersten Liga. Man hat drei Mannschaften, die dieses Jahr um den Meistertitel spielen. Slavia, ja. Prag, Sparta Prag und Pilsen. Und der Rest macht den Rest aus. Ja. Das wird man auf Dauer auch nicht verhindern können.
Naja, das ist halt, ne, also man muss sich das halt nur mal in den früheren Jahren angucken, was es da für eine Vielfalt im Europapokal oder in den jeweiligen Ligen gab an Meistern oder an Europapokalteilnehmern. Und jetzt hat sich das halt richtig eingebürstet auf so ein paar Clubs, ne? Wenn man sich noch erinnert, ich weiß nicht, wie alt ihr beiden seid, aber in den 80ern und 90ern, da waren ja im Finale auch mal Eindhoven oder Bukarest oder Roter Stern Belgrad oder was gab es noch, Olympique Marseille und so. Ne? Also all diese Clubs, die sind ja von diesem Spiel ziemlich weit weg.
Ja, das ist richtig. Also Roter Stern Belgrad kennt man in Dresden noch sehr gut.
Ja. Ob jetzt das Spiel in Bari so präsent war, weiß ich nicht. Ich war ja 2017 mit dem FC.
Aber wir hatten ja anfangs mal ganz kurz geredet, um vielleicht nochmal kurz die Schwelle zum tschechischen Fußball zu überschreiten oder den Bogen zum tschechischen Fußball zu kriegen. Du hast gesagt, du warst noch nie in Tschechien beim Fußball. Wie gut kennst du denn den tschechischen Fußball? Also sagen wir mal, die großen drei, Viktoria Pilsen, Slavia und Sparta, okay. Vielleicht noch Baník Ostrov, aber ansonsten sind dir da Vereine ein Begriff in Tschechien oder ist das eher dunkle Orte?
Ja, ach, es geht so. Ich habe natürlich mich mit ein paar Clubs beschäftigt, die 2017 hätten Gegner werden können des FC. Das war damals Zlin oder Zlin, wie man es ausspricht, weiß ich nicht. Die waren in der Verlosung. Die hatten aber, das war ein ziemliches Horrorlos, weil allgemein in Tschechien die Stadien meistens eher klein sind. Slovacko, habe ich jetzt gesehen, ist ein möglicher Gegner, da habe ich schon mal drauf geschaut. Ich erinnere mich, wie Sigmar Olmütz in den 90ern mal gegen den HSV gespielt hat. Der FC hat mal gegen Bohemians Prag gespielt in den 80ern. Das ist auch noch eine dunkle Erinnerung. Also es beruht weitgehend auf Erinnerungen und ist ja wahrscheinlich mehr mit einzelnen Spielern als mit Clubs verbunden. Ein weiterer Hinweis darauf, dass ich dringend dahin muss, ja.
Ja, es wird, wie gesagt, wirklich dringend Zeit. Und du bist herzlich eingeladen, wir werden schon mal einen Termin finden.
Eines Tages wird das geschehen.
Genau, da treffen wir in der Hauptstadt und pilgern dann in irgendeine kleine oder große Arena.
Ja, es ist halt für den FC, also 2017 war es ja Arsenal als erstes Auswärtsspiel. Das war, zuerst habe ich gedacht, Arsenal, ne, so ein Plastikstadion. Aber im Nachhinein war das super, weil halt der FC kann da mit 10.000, 20.000 Leuten. Und dann war es halt wunderbar, dass da genug Platz war vor allem. Ne? Also es ist ja, dann wäre so ein Los in Tschechien mit 6.000 Plätzen und dann kriegst du 300 Eintrittskarten als Gastverein.
Das wird schwierig dann, ja.
Eher ein Horrorlos in der Hinsicht.
Ich kann mich noch erinnern, als Liberec mal gegen den SC Freiburg gespielt hat. Mhm. Freiburg hatte zwar eine ganze Tribüne für sich bekommen, aber es waren halt trotzdem nur 2.000 Plätze, was sowieso schon viel war. Also sie hätten müssen viel, viel weniger nur geben. Aber trotzdem haben sich 10.000 Leute auf diese Tickets beworben und da standen alleine fast nur 10.000 Leute. Also.
Na. Ja, das ist auch ein Thema gewesen beim UEFA-Kongress mit dem Finale. Ne? Also Frankfurt war ja sauer wegen dem Stadion in Sevilla. Ja. Abgesehen davon, wie das abgelaufen ist, das Spiel, das war ja auch schon eine Katastrophe wieder. Aber das Stadion von der Größe her, na, hätten natürlich, das hätten sie ja 3- und 4-mal ausverkaufen können, dieses Stadion.
Auf jeden Fall, ja.
Und das Problem, dass bei der Conference League auch viel zu wenig Plätze waren, was war das Finale? AS Rom gegen Feyenoord, glaube ich, kann das sein?
Ja, ne? Ich glaube, ja.
Ja, das war auch viel zu klein
ich
in
Tirana.
Ich schaue
ganz kurz nach, immer hier irgendwas gehen. Ja, AS Rom Feyenoord.
Und das war auch viel zu klein. Und bei dem Kongress hat Schäferin auch gesagt, wir wollen jetzt in größere Stadien gehen und ab, jetzt werden gerade die Finals 2024 und 2025 ausgeschrieben, sollen es mindestens 30.000 Plätze werden, ne? Statt dieser kleinen Stadien, die jetzt in Tirana und in der kommenden Saison in Prag genutzt werden. Also dann soll es ein bisschen hochgehen.
Aber es gäbe ja auch Stadien mit 50.000 und mehr Plätzen, aber dann wären ja wieder immer nur die gleichen dabei im Endeffekt. Und so viele riesengroße hat man auch nicht.
Das ist immer das Argument, dass man halt alle Länder bedienen will, ne, dass jeder mal so ein Finale ausrichtet. Aber man muss dann auch sagen, dann ist es vielleicht ein anderes europäisches Endspiel, was für diese Länder in Frage kommen sollte. Aber die Grundsätzlichkeit zu sagen, wir spielen jetzt auf Teufel komm raus in Tschechien, das kann es ja nicht sein. Wenn du halt weißt, du hast 60.000 Leute draußen stehen, die unbedingt rein wollen und es gibt genug Stadien in Europa, wo man das realisieren könnte, dann ist es halt nur frustrierend für alle Beteiligten so, ne? Und dafür, dass der Bürgermeister einmal auf der Ehrentribüne sitzen darf, das ist es nicht wert. Also.
Ja, das ist natürlich richtig. Braucht man reden.
Wir freuen uns natürlich, dass Tschechien, also Prag, das Finale ausrichtet nächstes Jahr, aber trotzdem
ja,
wird
ich
das
meine,
ratzfatz ausverkauft sein.
Ich meine, wie gesagt, ne, also man kann halt auch andere Bühnen bieten. Ne, ob, wie gesagt, der UEFA Supercup, also Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Sieger. Das ist so ein Ding, das hat ja in den letzten Jahren immer mal in Lettland stattgefunden, jetzt in Finnland und so weiter. Damit gehen sie ja schon in die Länder, die sie da mal belohnen wollen oder so, oder auch mal ja, denen was geben wollen. Aber es bringt halt nichts. Also wenn ich mir vorstelle, dass der 1. FC Köln dieses Endspiel erreicht, da werden sich 30.000 Leute auf den Weg machen. Und dann kannst du nicht in so einem 20.000-Mann-Sportplatz spielen. Tut mir leid. Das ist halt doof.
Ja.
Das zeigt natürlich, am Ende auch, dass in Ländern wie Deutschland, England oder sowas der Fußball nochmal einen anderen Stellenwert einnimmt als in Tschechien, wo ja Eishockey wahrscheinlich gleich groß zu bewerten ist. Vielleicht am Ende
ja,
sogar größer.
Aber du musst ja noch sehen, ne? Jetzt hast du einen 1. FC Köln dabei oder Eintracht Frankfurt. So, stell dir vor, Eintracht Frankfurt, ne? Kann man ein, ne? Das ist halt, dann kriegen die auch noch Glasgow Rangers als Gegner, die ja ein ja. mindestens genauso reisefreudiges Publikum haben. Und dann geht das ganze Hauen und Stechen um Eintrittskarten, um Hotelzimmer los. Und jetzt stellt euch mal vor, die hätten dieses Final Four wahrgemacht. Was wäre das für eine Vollkatastrophe in der jeweiligen Stadt gewesen? Stell dir ein Final Four mit den jetzigen 4 Teilnehmern vor. Real Madrid, Liverpool, Frankfurt und Glasgow Rangers. Die müssten sich jetzt, sagen wir mal, in Sevilla Eintrittskarten, Hotelzimmer, Kneipen aufteilen. Um Gottes Willen, nein. Nein, nein. Das darf nicht passieren.
Das wäre Katastrophe, wie du ja. schon sagst. Also, da macht man niemanden glücklich. Also, außer die Hoteliers
auch,
natürlich.
Ja, das ist aber auch, um da gleich zu beruhigen, das ist mit deutlichen Worten auch abgelehnt worden. Also.
Ja, zum Glück. Na gut. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, dass wir es nochmal über das Final Four geredet haben.
Ja.
Oder hast du noch ein paar Fragen, Frank, auf Lager?
Nö. Also ich bin soweit fertig.
Danke fürs Gespräch.
Ja, und gerne.
Kurz vorm Ende habe ich noch, wie bei uns immer, 10 Fragen mir überlegt. Ich sage dir 2 Sachen und du sagst ganz kurz, für was du dich entscheiden würdest von den beiden Sachen.
Oh Gott, ja, okay.
Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Livestream oder Stadion?
Stadion.
Kreisliga oder Bundesliga?
Boah, Bundesliga wahrscheinlich, aber schade.
Weltmeisterschaft oder Weihnachten?
Weihnachten.
Handball oder Eishockey?
Handball.
Sparta oder Slavia Prag?
Boah, das ist fies. weiß ich nicht. Slavia ist rot-weiß, dann nehme ich die.
Sparta ist auch rot-weiß.
Verdammt.
Ja. Sag Sparta. Du kannst dich auch enthalten.
Ja, dann nehme ich die Enthaltung.
Dann gehen wir ein bisschen höher. PSG oder Man City?
Oh Gott, keiner von beiden. Auf keinen Fall entscheide ich mich da.
Super League oder UEFA Conference League?
Conference League.
Erster FC Köln oder Fortuna Düsseldorf?
Erster FC Köln.
Müngersdorfer Stadion oder Rhein-Energie-Stadion?
Müngersdorfer Stadion.
Und die wichtigste und relevanteste Frage, Pivo oder Globasa?
Pivo.
Ausgezeichnet. Dann danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und das sehr theoretische Thema uns näher gebracht hast, aber auch auf eine gute Art.
Das freut mich.
Dass wir uns jetzt auch was runter vorstellen können.
Genau, ja. Super.
Auch von mir vielen Dank.
Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal in Liberec oder Prag. Also wir sind in beiden Städten oft anzutreffen.
Und sehr gut.
Wenn du mal in der Gegend bist, melde dich einfach mal. Also
das klappt bestimmt.
Ich bin sehr oft in Prag, der Richard oft in Liberec. Und in Liberec bin ich auch ab und zu mal da. Sollte mal ein Bierchen drin sein.
Ja, wie gesagt, vielleicht erleben wir eine freudige Überraschung bei der Auslosung. Also zumindest was ein Treffen angeht, nicht was die Anzahl der Stadionplätze angeht.
Genau.
Ja, na gut, super. Dann danke Jungs, dir.
Alles Gute.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.